Erstmal habe ich euch Grüße von meiner lieben Conny mitgebracht. Die ist in Uelzen im Kinderdienst und mich ersetzt heute ein guter Freund, mit dem Conny jahrelang in Tostedt die Kinderkirche geleitet hat. Und so ist klein ist die Welt, alles kommt immer wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bisher den Sommer genossen. Wir sind jetzt so weit bei uns in Tostedt, dass wir unseren Garten so einigermaßen fertig haben. Kleine Terrasse hinterm Haus, Pavillon drauf aufgestellt. Gestern zum Beispiel, da saßen wir dann und haben da im Pavillon Abend gegessen. Plötzlich hat es angefangen zu regnen. Kein Problem, haben wir die Vorhänge zugezogen, haben da mit Kerzenlicht unser Abendessen weiter. War gerade so schön, nach einer halben Stunde hat es aufgehört und es war gut. Irgendwann, das ist jetzt so um die 45 Jahre her. Es ist lang, ne? Ich bin auch schon alt geworden, ja. Da habe ich meiner Frau versprochen, Conny, wir werden nie in irgend so einem Wohnblock leben. Ja, damals war ich jung und dumm. Aber Gott hat gesehen, dass ich das ja nicht aus irgendeinem Jux, sondern aus Liebe gesagt habe. Und das ist so passiert. Wir haben nie in irgendeinem Wohnblock gelebt. Wir hatten immer unser Häuschen. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich hätte das nicht ausgesagt und vielleicht hätten wir dann in irgendeinem fünften Stockwerk gelebt und ein paar Geranien vor dem Fenster maximal. Das wäre traurig gewesen. Denn ich genieße meinen Garten. Wirklich. Wir haben jetzt ein paar Hochbeete, eine Gurke, die schon, weiß ich, 3 Quadratmeter groß ist und alles, was man so braucht. Ich guck raus, ich kann die Jahreszeiten beobachten, dieses helle, tolle Grün im Frühling und im Sommer, wenn alle Blumen blühen. Jetzt haben wir Lavendel und die Bienen und die Hummeln und alles ist da und es ist Leben da. Und dann im Herbst die Farben und im Winter die unberührte Schneedecke. Da kann ich selbst da in meinem Schnee Spuren machen und was schreiben. Ich genieße es. Und wenn mich jemand fragen würde, Garten, kennst du Garten? Würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Und meine Augen würden leuchten. Und ja, ich habe mir selbst einen. Und jetzt stelle ich mir vor, irgendein Bekannter vielleicht aus der Arbeit oder sonst was lädt mich zu sich ein und ich entdecke, der wohnt in so einer richtigen, schönen, alten Villa und hat 10.000 Quadratmeter Grund drumherum. Und dann gehe ich da mit ihm, mit offenem Mund, durch seinen Garten und wir setzen uns vielleicht da unter seiner großen alten Eiche ins Moos und genießen das. Und ja, Garten, das ist ein Garten. Und jetzt denke ich mal noch weiter. Ihr werdet wahrscheinlich sagen, der ist bekloppt. Ich denke, ich hätte einen Garten so groß wie ein Land. So wie Dänemark vielleicht so groß. Naja, so ungewöhnlich ist das nicht, denn das Paradies, der Garten Eden, war ungefähr von dem, was uns die Bibel beschreibt, so groß wie Dänemark. Und stell dir vor, das ist mein Garten. Du, heute bin ich am Strand, morgen bin ich in den Bergen. Was könnte ich das alles genießen, oder? Du sagst, jetzt ist er ganz bekloppt. Er hat einen Garten wie ein Land. Hör auf zu spinnen. Warum erzähle ich das? Hat er seinen Grund? Ich will ja nicht nur spinnende Geschichten erzählen, oder? So weit kennt er mich ja schon. Ich glaube, manche Herzen, manche Christen sagen, Vaterherz Gottes kenne ich. So wie der Garten. Aber das ist nicht nur ein Villagarten, das ist ein ganzes Land. Und wenn wir sagen, den Vater kenne ich, sein Vaterherz kenne ich, dann denken wir an unseren kleinen Garten und meinen, wir kennen den Papa. Wir kennen ihn nicht. Es wird Zeit, dass wir ihn kennenlernen. Es gibt so viel mehr als das, was wir kennen. So viel mehr. Wir alle, jeder einzelne von uns, ich eingeschlossen, haben ein unterschiedliches Bild von Papa Gott, oder? Dieses Bild wird auch geprägt immer wieder von unseren eigenen Erfahrungen mit unserem Papa. War er abwesend? War er mürrisch? War er jähzornig? War er liebevoll? Entgegenkommend? Hat sich gekümmert? Oder war er vielleicht, wie wir das ja in unserer heutigen Zeit oft erleben, gar nicht da? Abwesend? Weil alleinerziehend? Oder sonst was? Unser Bild wird geprägt von unserem eigenen Vater. Und deswegen will ich mit euch heute einmal so ein bisschen in die Grundlagen reingehen und Gott als Vater betrachten. Okay? Ich mache in Uelzen eine ganze Serie und das ist eine Quintessenz der letzten drei Predigten, die ihr heute hört. Und ich hab den Uelzenern schon gesagt, es kann gut sein, dass wir bis Weihnachten darüber reden. Ich habe jemanden kennengelernt, der ist Holländer und leitet eine Gemeinde in Den Haag. Der macht seit 17 Jahren nichts anderes, als über das Vaterherz Gottes zu sprechen. Und er sagt, es nimmt noch kein Ende. Nimmt noch kein Ende. Ich hab's noch nicht erforscht. 17 Jahre. Schaut mal, wir gehen mal rein in die Bibel. Ganz vorne. Keine Angst, wir kommen heute nicht bis ganz nach hinten, das würde die Zeit nicht zulassen. Ja? Aber wir fangen mal ganz vorne an. 1. Mose, was ist ganz vorne? Kapitel 1. So, dort lesen wir, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Und so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und als Frau. Hier sehen wir Gott als Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Ich finde es ja so wunderbar, dass er erstmal alles geschaffen hat, bevor er uns geschaffen hat. Weil er hat gesagt, guck mal, es ist alles da. Alles, was du brauchst, ist da. Und dann hat er uns geschaffen. Und ich finde toll, dass Gott die Gleichberechtigung gleich mitgeschaffen hat. Denn es steht, er schuf sie als Mann und Frau nach seinem Bild. Also sind wir alle nach seinem Bild. Ja, jahrelang haben wir uns über die Gleichberechtigung Gedanken gemacht. Gott hat schon vor tausenden von Jahren gesagt, Oller Hut, habe ich so geplant. Ja? Die Menschen haben ihn nur nicht erkannt. Und nun gehen wir mal ein Kapitel weiter. Sind also immer noch am Anfang der Bibel. Da steht, nachdem er den Menschen geformt hatte aus Erde, oder einige Übersetzungen sagen aus Lehm, wie uns die Bibel berichtet, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig gemacht. Ihm in die Nase geblasen. Was sagt das? Eine Intimität, eine Nähe, sonst kannst du dem anderen nicht in die Nase blasen. Ja? Was haben wir oft für Witze gemacht bei meinen unzähligen Erste-Hilfe-Kurse? Ja, Mund-zu-Mund-Beatmung. Schaut sie hübsch aus? Ja. Gott hat sich zu uns heruntergebeugt und hat uns in die Nase geblasen. Das Wort, das da im Hebräischen steht, heißt Neshima. Und das bedeutet Lebenshauch oder Hauch oder Atem. Aber es wird auch mit Geist übersetzt. Gott hat uns also seinen Geist eingeatmet, eingehaucht. Warum war das wichtig? Denn ohne Geist ist es unmöglich, dass wir Gott, der ja Geist ist, kennenlernen. Und warum hat er uns geschaffen? Zu seinem Bild hat er uns geschaffen, oder? Und jetzt braucht er es, den Geist Gottes, damit wir eine Beziehungsebene haben zu ihm. Wir können ohne Geist keine Intimität, keine Nähe zu Gott aufbauen. Jesus selbst sagt, niemand kennt den Vater, hat ihn je gesehen, nur der Sohn. Ja, sagst du aber im Alten Testament, so Adam und Eva. Ja, vor dem Sündenfall. Und danach kein Mose, kein Aaron, kein Abraham. Mose steht auf dem Berg, Gott geht vorbei, Gott sagt, stell dich da mal in die Nische, du kannst mich nicht sehen, du würdest tot umfallen. Niemand hat Gott je gesehen. Aber in Jesus Christus wird er lebendig für uns. Jesus sagt, schaut auf mich, dann seht ihr den Vater. Wisst ihr, Adam und Eva, die waren ja wirklich mit Gott unterwegs. Die wandelten in diesem Riesengarten. Und Gott hat sie regelmäßig gefunden und ist mit ihnen da spazieren gegangen. Denn es gibt, da gibt's auch nur einen Vers, der uns das klar macht. Dieser Vers ist nach dem Sündenfall. Und Gott kam in seinen Garten am Abend, als es kühl war, wie es seine Gewohnheit war. Und er wandelte mit ihnen. Aber nach dem Sündenfall war die Intimität zwischen ihm, dem Menschen, Mann und Frau und Gott gestört, war sie weg. Und deswegen musste er auch aus dem Garten raus. Sie waren immer noch Geschöpfe Gottes, Adam und Eva. Aber sie waren jetzt allein. Welch ein Unterschied. Gott wollte uns Menschen aber ganz nahe kommen. Eines der Dinge, wie wir das erkennen können, ist, dass er zu Mose sagt, jetzt bau mir eine Stiftshütte. Da will ich drinnen wohnen. Und aus der Stiftshütte wurde der Tempel. Da wohnte er im Allerheiligsten. Er wollte also so dicht wie möglich unter seinem Volk wohnen. Aber das ist eigentlich nicht genug. Was sich Gott vorgestellt hat, ist, dass du und ich, wir sind sein Tempel, oder? Und er wohnt in uns und wir in ihm. Ist das Nähe? Ist das Intimität? Das hat sich Gott von Anfang an vorgestellt. Jesus bringt das auf den Punkt, indem er Matthäus 6 seine Jünger lehrt, wie sie beten sollen. Wenn ihr betet, dann sprecht, Vater unser. Wisst ihr, dass das eine Unerhörtheit war? Das ganze Alte Testament kannte Gott als heilig, als unantastbar, als Schöpfer. Der war so heilig, dass man Distanz zu ihm haben musste. Denn in seiner Nähe war alles andere, was unheilig war, sowieso sofort tot. Und jetzt kommt Gott im Sohn Jesus Und der sagt uns, ich zeig euch, wie Gott ist. Sagt mal, Vater. Das gab's noch nicht. Für die Pharisäer war das Gotteslästerung. Denn Gott, Heilig, Distanz, Papa, Nähe, Kuscheln. Merkt ihr, was da abging mit diesen einzelnen Vers? Aber Gott zeigt uns in Jesus Christus, es ist wieder möglich. Durch Jesus hat sich etwas Grundlegendes geändert. Wir waren einst seine Geschöpfe, aber jetzt sind wir seine Kinder. Ich will euch das erklären. Stellt euch vor, ich wäre ein ganz genialer Automobilhersteller. Und ich würde ein Auto bauen, ihr Männer, ihr würdet nur so dahinschmelzen. Ihr Frauen auch, weil das hat Formen. Aber wir Männer würden dann eher auf die 870 PS gucken und auf das Leder in Terroir und alle auf alles. Ich würde so ein Auto bauen und alle würden sagen, du bist genial. Was macht mein Auto? Das, was ich als sein Erzeuger, als sein Schöpfer, lasst mich das mal so ausdrücken, in ihm hineingelegt habe. Das fährt 350. Ich weiß zwar nicht wo, aber es fährt es, ja? Jetzt stell dir vor, ich, dieser geniale Autobauer, zeuge ein Kind. Es ist ein bisschen hinkend, aber auch das ist mein Geschöpf. Zumindest war ich dran beteiligt, ja? Papa im Himmel hat den Rest gemacht. Aber ich war dran beteiligt. Es ist also sozusagen wie ein Geschöpf. Aber merkt ihr den Unterschied von einem Kind und von einem Auto? Beides hab ich genial hingekriegt. Hab meine Gene gut weitervererbt. Mir die richtige Frau ausgesucht, alles. Aber merkt ihr den Unterschied zwischen einem Geschöpf und einem Kind? Im Hebräer lesen wir im ersten Kapitel, vor langer Zeit hat Gott durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, doch in der letzten Zeit sprach er durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen, und er hat ihn zum Erben über alles eingesetzt. Der Sohn, heißt es dann weiter, spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Er hält das Universum durch die Macht seines Wortes. Und nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzte er sich auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Und nun hört mal weiter. Jetzt steht's in Vers 4. Gottes Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, dem Gott ihm gab, mächtiger ist als ihrer. Denn Gott hat zu keinem Engel gesagt, was er zu Jesus sagte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und weiter sagte Gott: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt gehen wir in Vers 6. Und als Gott der Welt seinen erstgeborenen Sohn zeigte, sprach er, alle Engel sollen ihn anbeten. Von den Engeln heißt es, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber zu seinem Sohn spricht er, dein Thron, o Gott. Also Gott spricht zu seinem Sohn von Gott. Dein Thron, o Gott, steht für immer und ewig. Die Herrschaft deines Reiches ist eine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und hast das Unrecht. Deshalb, o Gott, hat dein Gott dich gesalbt und das Öl der Freude über dich ausgegossen, reichlicher als über alle anderen. Das sagt uns die Bibel über Jesus. Was haben wir gehört? Jesus zeigt uns den Vater. Nur durch Jesus können wir Papa sehen. Ja? Und jetzt springen wir in Römer 8, Vers 17. Und als seine Kinder, sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum, denn alles, was Gott seinem Sohn Jesus Christus gibt, gehört auch uns. Das ist Papa. Ja? Kapieren wir es ein bisschen? Es ist immer noch wie unser kleines Gärtchen hinterm Haus, was wir jetzt sehen. Das ist Papa. Wenn wir seine Kinder sind, sind wir auch Miterben. Halleluja. Wer? Jeder, der seine Sünden bekannt hat und an Jesus Christus glaubt, ist sein Kind. Und es macht einen Unterschied, ob du ein Geschöpf bist oder ein Kind. Es macht einen Riesenunterschied. Leider ist das aber erst der Anfang, denn jetzt lernen wir Gott kennen, aber jetzt sehen wir ihn immer noch durch die Brille unseres eigenen irdischen Vaters. Und diese Sicht ist getrübt. Wir versuchen, unsere Erfahrungen da reinzumischen. Hört mal gut zu, wer Gott als den besten Papa entdeckt, der bekommt ein neues Gottesbild. Er erhält eine neue Identität als vielgeliebter Mensch. Der kann den Alltag mit Spannungen und Herausforderungen vertrauensvoll leben und der Zukunft gelassen entgegensehen. Weil er weiß, Papa kümmert sich. Matthias Hoffmann war lange Zeit Pastor in Hannover und ist jetzt Mitarbeiter bei der Vater-Herz-Gottes-Bewegung in Deutschland. Und er erzählte einmal eine Geschichte, wie er eingeladen war nach Argentinien. Und Argentinien hat phasenweise immer große Erweckungen erlebt. Und er sagt, da sitzt er abends in dem Gottesdienst, der hat um 18 Uhr begonnen. Da würdest du und ich Abendessen planen. Die sind zum Gottesdienst gegangen. Und er sagt, die erste Stunde war Lobpreis, eine Stunde. Und dann kamen irgendwann mal die Kinder dazu, die hatten keine extra Kinderstunde oder sonst was. Als die Kinder dazu kamen, haben sie die Musik einfach lauter gemacht. passt dann so. Er sagt, mir sind die Ohren weggeflogen. Aber er sagt, ich habe mich erinnert, Jesaja 6, da im Himmel ist auch so laut, also habe ich es ausgehalten. Ja? So, nach einer Stunde Lobpreis haben die angefangen mit Heilungsgottesdienst. Er sagt, ich habe gesehen, wie Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind und andere schwere Krankheit. Eine Stunde lang herrschte da Heilung pur. Und nach dieser Stunde Heilungsgottesdienst war eine Stunde Aufruf zur Bekehrung. Und zu Hunderten sind sie nach vorne gelaufen und haben ihr Leben Jesus übergeben. Und dann war 9 Uhr und er war dran. Und er hat zu Gott gesagt, sag mal Gott, gibt's keine andere Art, wie du mich demütigen willst? Weil, was soll ich denen denn erzählen? Die haben doch alles. Und Gott sagt zu ihm, hey, was hast du denn? Erzähl ihnen doch einfach von deiner Beziehung zu mir. Und dann stand er da mit wackeligen Beinen hinter der Kanzel, ein gestandener Mann Gottes, und hat erzählt, wie er Gott früher erlebt hat. Und dass die Ältesten in seiner Gemeinde zu ihm gesagt hat, guck mal auf das Kreuz. Das hat Jesus für dich getan. Und was hast du für ihn getan? Dem kann ich ja nie gerecht werden. Ich werde nie genug beten, ich werde nie genug fasten, ich werde nie genug Leute zu ihm führen, ich werde nie genug in der Bibel lesen. Wie soll ich dem gerecht werden? Und dann sagt er, und dann begegnete mir Papa Gott. Und er erzählte den Rest des Gottesdienstes, wie Gott ihm begegnet ist als Vater, wie er all diese komischen Bemerkungen, die wir in unseren Gemeinden hören, weggewischt hat und gesagt, es geht doch nur um die Beziehung von Anfang an, wie ich sie wollte. Du bist mein Kind und ich bin dein Papa und Schluss. Am Ende vom Gottesdienst kam jemand auf ihm zu, so ein Kerl, 2 Meter groß, und er kam schon so auf ihn zu, und dann hat er sich auch vorgestellt, gesagt, ich bin ein General Gottes. Und wenn Gott zu mir sagt, heile die Kranken, dann heile ich die Kranken. Und wenn Gott zu mir sagt, treib die Dämonen aus, dann treibe ich die Dämonen aus. Jawohl. Sagt aber, du bist ganz anders. Ich führe Befehle aus, aber du bist ein Freund Gottes. Boah. Hey, Leute! Sind wir schon so weit, dass wenn Gott zu uns sagt, heilt die Kranken, alle gesund werden? Wenn Gott zu uns sagt, treibt die Dämonen aus, alle ausfahren? Sind wir so weit? Sind wir weit von entfernt, oder? Aber er sagte, aber du bist ganz anders. Du bist ein Freund Gottes. Darum geht's. Sind wir Freunde Gottes? Hey, vielleicht traust du dir nicht zu, die Kranken zu heilen. Vielleicht traust du dir nicht zu, die Dämonen auszutreiben, aber traust du dir zu, ein Freund Gottes zu sein? Den Papa zu kennen, ist irgendwie anders. Kennst du den Papa oder ist das nur so eine Redensart wie, ja, mein Garten, den kenne ich. Ist Papa Bestandteil unseres täglichen Lebens? Lass uns mal Zeit nehmen in dieser Woche, um darüber nachzudenken, wie sehr der Papa, ach sagst du, Papa, das ist doch alles Kinderkram. Und wieder guckst du durch deine Brille. Sagst, wir sind doch Erwachsene. Ja. Aber auch als Erwachsene brauchen wir Papa. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, Matthäus 18, Vers 3, kannst du das nachlesen, dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was zeichnet denn Kinder aus? Hast du das mal miterlebt? Kinder können sich heute streiten, dass die Fetzen fliegen und eine Stunde später sind sie total versöhnt und spielen wieder zusammen. Haben wir beobachtet? Ja. Wie ist es denn mit uns? Wir streiten uns, dass uns die Fetzen fliegen und hinterher sagen wir, nee, zu dem setze ich mich nicht in dieselbe Reihe.
Wir bauen Mauern um uns rum. Mit jeder Verletzung bauen wir Mauern.
Du hast mich verletzt.
Mauer. Du verletzt mich nochmal. Mauer. Kennt ihr das? Warum? Ist doch ganz normal, wir wollen nicht nochmal verletzt werden, oder? Das ist Schutz für uns. Und wir bauen sie breiter und höher. Irgendwie sperren sie uns ja auch ein, ne? Aber vor allem bieten sie uns Schutz.
So, jetzt komm, eine gute Gemeinde mit einem guten Prediger und einem guten Seelsorger und St. Gerhard, da die hohe Mauer, das tut dir aber nicht gut. Wollen wir die mal gemeinsam abreißen?
Und der da hinten, der sagt, weil die Verletzungen ihn so runtergedrückt haben, er weiß gar nicht wie. Und wir meinen fromm zu sein und sagen, nun reiß doch mal endlich ab den Scheiß.
Entschuldigt. Wenn wir Papa Gott kennen, entdecken wir, was Papa sagt. Er sagt, Gerhard, lass deine Mauern mal stehen. Wie? Welches Seelsorgebuch hast du denn gelesen, Gott?
Herr Papa Gott sagt, hey, Gerhard, lass deine Mauern stehen. Meinst du nicht, dass ich als Schöpfer groß genug bin, um über diese Mauer zu dir zu steigen? Und dann nehme ich dich in Arm. Und dann kuscheln wir so lange, bis alle Angst und alle Furcht von dir weicht.
Und dann, du hast es heute gebetet, Guido, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Welche Mauern? Meine Mauern! Aber mit meinem Gott kann ich drüber springen. Dann führt er mich in weites Land. Die Mauern bleiben stehen. Und er sagt, weißt du, vielleicht, ich weiß ja, warum du die gebaut hast. Ich weiß ja um deine Verletzungen. Und vielleicht denkst du, du wirst sie nochmal brauchen, wenn du den triffst, der dich verletzt hat, wenn die Lebensumstände, die dich verletzt haben, wiederkommen. Sagt er dann, geh zu deiner Mauer. Aber ich bin auch schon da. Und ich nimm dich wieder in Arm. Und ich drück dich wieder. Und deine Furcht und deine Angst gehen wieder weg. Das ist Papa! Genial, ne? Genial, solch einen Papa zu haben.
Meinen wir mit unserer Leistung, den, der uns geschaffen hat, überzeugen zu müssen? Er fragt dich sogar, darf ich hinter deine Mauern kommen? Er macht es nur, wenn du ihm das gestattest. Aber er fragt dich, darf ich kommen? Darf ich dich in Arm nehmen? Du bist mein geliebtes Kind. Als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, was ist passiert? Der Tempel erfuhr, dass der Vorhang, der das Allerheiligste mit dem Vorhof dem Heiligtum verbannt, von oben bis unten zerrissen ist. Wir sagen jetzt wieder, in unserer typischen Art, dass wir ja Leistung bringen müssen, schön, jetzt kann ich zum Papa gehen. Sag dir was, Deswegen ist der Vorhang nicht zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen, damit Papa zu dir kommen kann. Denn vorher warst du unheilig und er konnte nicht kommen, ohne dass du stirbst. Jetzt durch Jesus Christus bist du heilig. Der Vorhang ist zerrissen und Papa kann zu dir kommen. Welch ein Unterschied, oder? Habe ich euch ein klein bisschen Augensalbe heute gegeben, dass wir Gott, den Papa, ein kleines Stück besser kennenlernen? Gott hat alles daran gesetzt, dass du sein geliebtes Kind werden kannst. Er hat alles getan, damit du ohne Scham und ohne Furcht nach Hause kommen kannst. Du darfst nach Hause kommen. Amen.